Martin. 2. September, Montag. Wir haben es Nachmittag. Gestern war der 1. September, logischerweise. Wie geht's dir? Was war gestern?
Ja, was war gestern? Hallo Julia. Gestern waren Wahlen, also Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen. Und wir haben gestern Abend schon kurz gesprochen, haben dann heute Morgen kurz gesprochen und dann war uns relativ klar, dass wir eine Aufnahme eigentlich machen müssen, weil wir haben schon angefangen darüber zu reden, haben aber gedacht, nee, das müssen wir eigentlich wirklich aufnehmen, weil da sind sehr, sehr viele Sachen passiert, bei denen ich gedacht hätte, die passieren in Deutschland nicht mehr. Und ja, die müssen wir mal so ein bisschen für uns sortieren, für uns aufarbeiten. Und was ich da auch sehr, sehr spannend fand, weil wir bereiten ja auch gerade zusammen mehrere Veranstaltungen vor und vor allem eine große Veranstaltung, wo natürlich auch das Thema Demokratie im Zentrum von allem steht. Und da haben wir uns, ich erinnere mich gerade, dass wir Freitag gesprochen hatten und wir hatten uns mal diese Frage gestellt, was ist denn eigentlich, wenn in Deutschland wirklich einfach sehr, sehr viele Menschen leben, die einfach rechts und vor allem rechtsextrem oder rechtsradikal einfach denken. Und wenn es nicht immer nur das ist, dass man sagt, okay, das ist einfach die schweigende Mehrheit, die jetzt nicht wählen geht, die nicht Wähler und Wählerinnen sind, dass die eigentlich, ich sage es doch, eher Mitte links sind und dass das alles ein verzerrtes Bild ist, was man da gezeigt kriegt. Und jetzt sehen wir einfach bei zwei Wahlen, in Ostdeutschland mit Thüringen und mit Sachsen, dass es dort eine historische Wahlbeteiligung gibt. Also positiv gesehen, sehr, sehr viele Menschen, deutlich über 70%. Ich glaube, beide so um die 75%. Also historisch hohe Wahlbeteiligung. Also auch, man kann dann sagen, das Bild verzerrt nicht mehr so ganz. Ne? Also es wird immer klarer, dieses Bild. Man kriegt immer mehr einen Eindruck davon, wer denn wie denkt in diesen beiden Ländern. Und dann kriegt man einfach Ergebnisse, bei denen die extremen Ränder sehr gewinnen. Und vor allem AfD mit über 30% in beiden Ländern für mich persönlich ein schockierendes Ergebnis einfahren. Auch wenn es jetzt nicht überraschend schockierend ist, sondern eigentlich erwartet. Aber trotzdem, wenn man es dann mal so sieht, diese Balken, muss ich sagen, ja, es ist schwierig, ist untertrieben.
Vielleicht nochmal erst mal so ein kleiner nüchterner Blick darauf. Ne? Was heißt das? Also ich finde das ja mal so, irgendwie, es heißt, jeder Dritte, der oder die zur Wahl gegangen ist, hat die AfD gewählt. Oder fast jeder Dritte. Ja, doch, jeder Dritte hat die AfD gewählt. Was du gesagt hast, hohe Wahlbeteiligung heißt nicht gleich mehr Demokratie. Alle freuen sich immer über hohe Wahlbeteiligung. Ich finde, die Freude bleibt einem diesmal so ein bisschen im Halse stecken. Und was wir halt auch sehen, es sind mehr Parteien am Start. Zum ersten Mal war ja auch das Bündnis Sahra Wagenknecht mit am Start. Das verändert natürlich die Parteienlandschaft, die Parteienkonstellation, die Frage des Wahlverhaltens auch nochmal extrem. Wir haben gesehen, dass sozusagen die, ich vermeide immer den Begriff etablierte Parteien, weil ich glaube, der kommt auch eher sozusagen aus der, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube, der kam ursprünglich auch mal aus der rechten Ecke oder ich weiß es gar nicht.
Jedenfalls, ich weiß es gar nicht genau. Also
die Volksparteien sind ja aber auch nicht alle Volksparteien, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was der
Parteien.
Die demokratischen Parteien, also die Wahllandschaft hat sich geändert. So, es sitzen mehr, stehen mehr sozusagen zur Wahl, also die ernsthaft Chancen haben, auch dann in die Landtage vor allen Dingen jetzt erstmal zu kommen. Und ja, und wir sehen in beiden Ländern, dass Parteien, die der Regierungskoalition angehören, rausgeflogen sind. Die FDP ist in beiden Landtagen nicht vertreten. Die hatten 1% ungefähr. Die Grünen sind aus dem Thüringer Landtag rausgefallen. Die Linke ist mit Ach und Krach über zwei Direktmandate in den Sächsischen Landtag gekommen. Also das sind einfach massive Verschiebungen und unbekannte Konstellationen, die wir so noch nicht hatten. Und wir sehen, in beiden Landtagen wird es unfassbar schwer, Regierungskoalitionen zu bilden, wenn die nicht alle über einen wahnsinnig großen Schatten springen. Ne? So. Und was halt auch Was man natürlich auch sagen muss, wir haben es jetzt irgendwie gerade heute Nachmittag, glaube ich, gehört, diese Sperrminorität ist aufgehoben. Willst du kurz erklären, was das ist? Oder soll ich weitermachen? Oder?
Mach du ruhig weiter.
Also diese Sperrminorität heißt ja, dass sozusagen eine Partei ein Drittel der Stimmen, der Wählerstimmen bekommen hat und dann sozusagen bei ganz wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel, welche Richterposten werden neu besetzt oder auch zu öffentlich-rechtlichen Medien, dass die mitentscheiden, auch wenn sie nicht in der Regierungskoalition sind. Und in Sachsen ist es wohl ja durch einen Fehler, ist es jetzt so, dass die AfD nicht das mitentscheiden kann. In Thüringen ist es so. Das heißt, in Thüringen ist es so, dass die AfD mitentscheiden kann, wenn jetzt zum Beispiel in den nächsten Jahren Richterposten frei werden, dass das mitentschieden werden kann. Und das sind natürlich Entwicklungen, die ja, deren Folgen irgendwie, glaube ich, jetzt noch gar nicht so richtig absehbar sind.
Auf jeden Fall. Und da habe ich auch sofort dann, ist mir dann eingefallen, da war jetzt dieser Fehler, ja. Und wir reden hier von einem Sitz, der das entscheidet, ja. Und das
Ja.
ist natürlich auch wieder so dieses, das kann natürlich auch ganz viel wieder befeuern. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass natürlich auch das wieder genutzt wird von der AfD. Wurde da jetzt richtig ausgezählt? Was war das mit diesem Fehler? Warum wird uns jetzt dieses Recht dann weggenommen wieder? Also da wird bestimmt noch irgendwas passieren. Also es würde mich sehr wundern, wenn da nichts passiert.
Betrug, Betrug.
Betrug, wir kennen es aus den USA, wie mit sowas
USA.
umgegangen wird. Und das ist ja dann doch oft eine Blaupause. Hat man auch gesehen, was den Wahlkampf zum Beispiel angeht, sehr, sehr personalisiert. Es geht nicht um Themen. Und wenn es um Themen gibt, dann geht es um Themen, die eigentlich mit Thüringen, mit Sachsen gar nichts zu tun hatten, sondern es ging um bundespolitische Themen, wenn nicht sogar um weltpolitische Themen, Themen, die diskutiert wurden. Was bei mir ist sofort dieses, was du gerade über Koalitionen gesprochen hast, das Thema Glaubwürdigkeit. Das ist, und du hast gerade gesagt, naja, da müssen sehr viele über sehr, sehr große Schatten springen. Wenn wir jetzt über die CDU sprechen, die natürlich über riesige Schatten springen muss, als die einzige Partei, die eigentlich nur in die Richtung, was die Stimmen angeht, in Richtung der AfD unterwegs ist. Naja, wenn wir darüber reden, dass sie ein Bündnis mit eventuell oder eine Koalition mit Bündnis Sahra Wagenknecht eingehen müssen, eventuell sogar ein Bündnis mit den Linken. Also ich.
Dürfen Sie ja nicht laut Satzung.
Laut Satzung dürfen Sie das nicht. Sie haben jetzt natürlich den Auftrag bekommen und man kann das natürlich auch wieder interpretieren. Gestern ging natürlich auch die Runde, dass Kretschmer dann gesagt hat, naja, schauen wir mal, das ist auf Bundesebene, was anderes auf Landesebene. Und so geht's los. Ja? Und das sind die ersten Sachen, wie es losgeht. Ich habe mich nur gefragt, naja, jetzt hat man die CDU gewählt. Die hat man bestimmt nicht gewählt, dass die eine Koalition mit BSW und mit den Linken eingehen. Also das ist immer dieses, das deswegen diese großen Schatten. Ja, verstehe ich. Ich habe nur diese Befürchtung. Also wie wollen die denn überhaupt auf Themen, also wie wollen die sich thematisch irgendwie einigen? Die sind so weit weg. Das ist ja so ein, wieder einen solchen Sprengstoff entwickelt, diese Koalition, die wir da sehen. Ich möchte jetzt nicht Ampel 2.0 sagen, allein schon, weil es vor allem in den Farben nicht passt. Aber dieser politische Sprengstoff, der sich da entwickelt, der ja dann auch wieder nur der AfD nützt.
Ja, das
Ja.
ist ein total spannender Aspekt, den du aufwirfst, weil ich finde, genau da sind wir an dem Punkt. Nämlich da sind wir an dem Punkt, dass wir lernen müssen, anders zu denken. Also ich weiß, ich habe keine Antwort, ich weiß auch nicht wie, aber was du gerade gesagt hast, so, naja, wie sollen die überhaupt gemeinsam zu Themen finden? Und ich glaube einfach, genau darin liegt die Herausforderung unserer jetzigen Zeit. Also das, weil du sagst, naja, es ist schwierig, da gemeinsame Interessen zu finden, aber die Wählerinnen und Wähler haben eben so entschieden, dass diese beiden Parteien eben auch viele Stimmen bekommen haben. So. Und nun sehe ich doch eine Verantwortung in der Politik darin, wie ich sie natürlich auch jetzt gerade bei der Ampel denn sehe, genau deshalb Kommunikationsformen und Kompromissfindungen zu finden, die sozusagen diesem sehr heterogenen Wählerverhalten und Wählerinnenverhalten, diesen ja auseinandergehenden Interessen Lösung zu finden. Die sind nicht einfach, das ist mir schon klar. Aber was mich gestern halt, also das Ergebnis ist das natürlich das eine, was einen irgendwie erschüttern kann. Aber es war irgendwie, es war ja fast wie vorhergesagt, ne? So, also das ist jetzt auch keine Hammerüberraschung gewesen. Was mich halt nur wirklich stört, ist, wenn wir wussten, dass es so kommen kann, habe ich das Gefühl gehabt, alle, die gestern befragt wurden, waren entweder sehr unvorbereitet und irgendwie geschockt oder haben die üblichen Sätze gesprochen. Es wurde ja heute in einem Spiegelartikel auch lobend erwähnt, dass das der Einzige, ich sage jetzt mal übertrieben, ich weiß es nicht besser, der sich mal, der gestockt hat bei irgendeiner Antwort gestern in irgendeinem Format, war Thomas de Maizière, der auf eine Frage mal erstmal nicht geantwortet hat, weil er gesagt hat, so, ja, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Und was ich im Moment erwarte als Wählerin, ist ein echtes Nachdenken über die Frage, was für neue Lösungen brauchen wir jetzt eigentlich? Wo müssen wir auch zusammenarbeiten? Also lass mich noch einen Satz irgendwie bei Corona, ne? Also ich meine, das war eine Riesenherausforderung. Da lagen irgendwie für ein paar Wochen sozusagen diese Parteischranken still. So, ich erwarte jetzt nicht, dass eine Gleichmacherei und dass alle ihre Position aufgeben, darum geht es nicht. Aber sich der großen Herausforderung, gemeinsam bewusst zu sein, diese Demokratie, also was heißt die Demokratie? Also das Bewusstsein für das große Geschenk unserer Staatsform irgendwie sozusagen auch gemeinsam deutlich zu machen und nicht permanent irgendwie Unfrieden zu schaffen. Also das ist irgendwie schon was, was ich irgendwie erwarten würde. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Geht mir ganz genauso. Ich habe nur die Befürchtung, dass das leider nicht passieren wird. Es wird ja immer wieder jetzt prophezeit, naja, eigentlich kann die Ampel nicht so weitermachen. Eigentlich muss es Neuwahlen geben. Eigentlich muss Scholz daraus Konsequenzen ziehen. Wir reden jetzt hier, um vielleicht auch noch mal so ein bisschen Kirche im Dorf zu lassen. Wir reden hier über zwei Bundesländer.
Ja, 5 Millionen Menschen.
Über 5 Millionen Menschen sprechen wir hier, von über 80 Millionen Menschen. So, von denen haben wir die Zahlen einfach auf den Tisch legen. Wir wissen aber auch aus Hochrechnungen, aus Prognosen, dass es in deutschlandweit jetzt natürlich vielleicht noch mal ein bisschen anders aussieht, was die Verteilung angeht, aber dass wir trotzdem einen starken der Extremen haben, der extremen Ränder haben. Das ist ein Problem, was wir deutschlandweit haben, vielleicht auch, was wir europaweit, wenn nicht sogar weltweit einfach sehen. Das heißt, es ist nichts, was jetzt ein reines Problem ist, was wir nur in Thüringen, in Sachsen und wahrscheinlich auch in Brandenburg sehen werden. Und ich weiß nicht, ich probiere da irgendwie optimistisch zu sein. Ich habe aber das Gefühl, jeder probiert jetzt irgendwie so die Schäfchen für sich ins Trockene zu holen, ne? Doch
Genau.
nochmal zu sagen, okay, nein. Und das war auch das, was ich bei der Antwort von Kevin Kühnert gestern, Generalsekretär von der SPD, rausgehört hat. Nein, wir müssen die Körperhaltung ändern. Wir müssen jetzt anders für unsere Politik einstehen. Wir müssen anders erklären. Für mich persönlich ist so ein Wahlergebnis kein Aufruf zu einem Verändern der Körperhaltung oder versuchen, die
Nee.
Politik anders zu erklären, sondern da ist ein eindeutiger Wunsch oder ein Wählerwille da, der sagt, ihr müsst die Politik ändern, ihr müsst anders regieren, ihr müsst anders
Miteinander regieren,
miteinander regieren.
miteinander.
Und da muss sich was verändern, und zwar nicht die Körperhaltung. So, und das finde ich immer so sehr schwierig. Dann hört man aus dem Lager der Grünen auch in Thüringen, dass die sagen, naja, wir sind eine der wenigen Parteien, die noch die richtigen Themen angreift. Und dann guckt man sich einfach mal das Wahlergebnis an, und dann denke ich, naja, also natürlich habt ihr wichtige Themen, aber sind das die Themen, die gerade den Menschen wichtig sind? Offensichtlich nicht. Natürlich ist es nicht nur die Politik nach dem, ich sage jetzt mal, nach dem Willen der Wählerinnen und Wähler zu denken, sondern die haben natürlich auch, die müssen weiterschauen, die müssen das große Ganze im Blick haben. Absolut verständlich. Aber das kann doch nicht die Botschaft sein, die direkt nach dem Verkünden des Wahlergebnisses
Nee.
genannt wird. Das ist doch einfach, da weiß ich nicht, was da passiert. Und dann denke ich mir, irgendwie habt ihr es gerade auch verdient, so ein Wahlergebnis. Weil wenn das Wahlergebnis anders ausgefallen wäre, dann wäre das ja nur ein Aufruf zum Weiter-so gewesen, oder es ist ja gar nicht so schlimm. Also vielleicht ist es doch dieses, wir müssen jetzt aufwachen, sonst haben wir gerade ein richtig großes Problem. Wie
Aber
das so
die
passiert,
Reaktionen lassen,
ah,
ja.
Ja,
Die
genau, die
Reaktionen lassen
Reaktion.
mich daran zweifeln. Und ich finde, wir haben es nicht verdient. Also so, und ich finde halt, also auch die CDU, also die, also da kamen solche Begriffe wie Wahlsieger und die sich als die großen Gewinner sahen. Also ja, natürlich ganz formal, wenn man es formal nimmt, kann man, wobei es in Thüringen ja auch nicht stimmt, kann man das vielleicht so sagen, aber sich als Wahlsieger zu feiern in dieser Situation und wenn irgendwie auch einem CSU Geschäftsführer nichts anderes einfällt, als zuerst Ampelbashing zu betreiben. Und das war ja bei vielen so, das war ja nicht nur bei ihm so. Ich meine, besondere Ironie hat es, weil die CSU nun wirklich irgendwie mit diesen Landtagswahlen irgendwie so gar nichts zu tun hatte. Aber ich meine, als erstes ein Ampelbashing zu betreiben, anstatt irgendwie hervorzuheben, wie kann es eigentlich sein, dass eine rechtsextreme Partei in dieser Größenordnung in die Landtage kommt? Eine Partei, von der man sich dann doch fragen muss, ja, warum steht die auf dem Wahlzettel? Warum ist eine als gesichert rechtsextrem beurteilte, verurteilte Partei, warum steht die zur Wahl? Und ich meine, heute Morgen war Alice Weidel im Morgenmagazin und im Gespräch mit Andreas Wund vom ZDF. Und er hat ihr einfach nur die Fakten, er hat sie gefragt, welche Strategie haben sie jetzt eigentlich, da ja auch alle eigentlich nicht mit ihn koalieren möchten, weil sozusagen die Partei als gesichert rechtsextrem gilt. Das ist ein Gerichtsurteil gewesen, das ist ein Urteil gewesen. Und sie sagt, naja, ihr Framing gefällt mir nicht. Ich frage mich, ist das Journalismus oder ist das Aktivismus? Also, und ich meine, und das ist jetzt wieder gesetzt, ne? So, also dass Fakten als Aktivismus eingeordnet werden. Und das ist dann nachher das, was bei ihren Wählerinnen und Wählern hängen bleibt. Und ich glaube, dass sich viel zu wenig Gedanken gemacht wird, auch irgendwie über die Sprache, wie über Sprache Selbstverständlichkeiten und Normalität entsteht. So. Und ich glaube, da müssen sich alle, nahezu alle Parteien an die Nase fassen, inwieweit sie AfD-Rhetorik einfach seit Jahren, wie sich das subkutan sozusagen in die Kommunikation, die politische, eingeschlichen hat.
Auch ich bin da voll bei dir. Also gerade was die Kommunikation angeht, natürlich wird von vielen gesagt, naja, also Zitat so und so und verwenden dann den Begriff. Aber auch wenn man den Begriff einfach nur nennt, also ich möchte jetzt davon keinen nennen, aber allein wenn man dieses Vokabular nutzt, auch wenn man es zitiert, egal wie, es findet einfach Gehör und es brennt sich so ein bisschen einfach. Es brennt sich ein bisschen einfach ein und wird immer normaler und normaler und normaler. Und ich habe einen spannenden Artikel dazu gelesen, gerade auch, wenn wir uns mal die Altersstruktur angucken. Wer hat denn AfD gewählt? Wer hat denn BSW gewählt? Also wer hat die extrem linke und extrem rechte gewählt? Wobei man bei BSW ja eigentlich, es geht ja in beide Richtungen extrem. Also das muss man dazu auch nochmal sagen. Und da gibt es bei der Tagesschau, tagesschau.de, gibt es dann sehr schöne interaktive Grafiken, wo man so ein bisschen durchklicken kann. Und wenn man sich da die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen, also darunter sind halt sehr, sehr viele Erstwähler und Erstwählerinnen auch, anschaut, dann sind wir hier deutlich über den anderen Altersgruppen. Das heißt, wir liegen hier, ich habe es mal aufgemacht, wenn wir uns Thüringen mal anschauen, Sachsen sieht sehr, sehr ähnlich aus. Das ist eigentlich eine Blaupause für beides. Wir liegen bei der AfD bei 38%. Und bei BSW liegen wir bei 12, 13% ungefähr. Und wenn man das mit, wie gesagt, mit allen vergleicht wieder, dann sind wir dann deutlich einige Prozentpunkte nochmal drüber. Und in dem Artikel wurde beschrieben, warum das so ist. Und du hast es gerade gesagt. Naja, zum Beispiel heute Morgen Alice Weidel im Morgenmagazin. Gehen wir einfach mal 5, 6 Jahre zurück. Das wäre undenkbar gewesen, dass jemand von der AfD da im Morgenmagazin steht und genauso sprechen kann. Aber jetzt sind sie gewählt, also nicht in Regierungsverantwortung, aber sie haben ein Drittel der Stimmen bekommen. Dann muss man natürlich ganz anders mit ihnen umgehen. Das heißt, sie werden auch in den Medien anders präsent sein. Und das ist das, was bei vielen jungen Leuten auch hängen bleibt. Natürlich sind die gesichert rechtsextrem, kann man sagen, jedenfalls in verschiedenen Landesverbänden. Und da gibt es Urteile dazu. Aber die Tatsache, dass man die jetzt einfach so im Fernsehen sehen kann, dass die in den Mediatheken unglaublich präsent sind. Und zwar nicht immer nur unter Gefahr, rechtsradikal, rechtsextrem, sondern die sind ganz normal in Talkrunden mit dabei. Die sitzen bei Hart aber fair sitzen die mit dabei. Die
Bei
sitzen
Lanz.
bei den anderen Shows. Social Media, ein Riesenthema. Es ist einfach normal geworden, mit der AfD umzugehen. Es ist normal geworden, mit der AfD zu sprechen. Und es ist genau das Gleiche. Sie stehen auf dem Wahlzettel mit den anderen demokratischen Parteien mit drauf. Das heißt, jeder, der da draufsteht, kann ich eigentlich davon ausgehen, diese Parteien sind wählbar. Und es war ja auch in der Dokumentation, die wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken wollen, Dokumentation zur Demokratie, die lief letzten Montag in der ARD war es, werden wir verlinken
Von
mit
Jesse
Jessie,
Wellmer, ne?
genau
Ja.
von ihr. Und da gab es auch dieses Gespräch mit einem Bürgermeister, den ich sehr, sehr schwierig finde und wo du auch, wir haben schon drüber gesprochen,
Ja.
du fandst den auch sehr schwierig, aber der hatte genau
Äußerst
das
schwierig.
gesagt.
Ja.
Und da hat er einen Punkt, finde ich, dass er sagt, also wer auf diesem Wahlzettel draufsteht, der muss wählbar sein. Und wir haben auch schon drüber gesprochen, ist es okay, wenn rechtsextreme Parteien, die gesichert rechtsextrem sind, dass die da draufstehen dürfen? Und bei vielen jungen Leuten kommen die einfach nicht mehr als rechtsextrem an. Und vielleicht ist auch diese Definition, was ist denn eigentlich rechtsextrem? Also die sind gegen unsere demokratische Grundordnung, gegen das Grundgesetz, gegen alles, wofür wir eigentlich stehen. So. Und das finde ich
Ja.
immer so.
Und trotzdem ist es auch noch mal komplizierter, finde ich. Also das Thema Sprache zum Beispiel, das hat ja schon so eine, das ist ja pervers an sich, weil es ist so, wie wir eben gesagt haben, also bestimmte Begriffe, bestimmte Art von Rhetorik, bestimmte, wie du kontextualisierst, haben sozusagen rechtsextreme Rhetorik hat Einzug gehalten und wurde zusehends normaler. Und gleichzeitig hat es natürlich aber auch dazu geführt, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass man bestimmte Begriffe auch gar nicht mehr in ihrer eigentlichen Bedeutung benutzen kann, ohne dass man vielleicht in eine Schublade gesteckt wird. Also wenn du sagst oder wenn du gegen dies bist, dann bist du Nazi, was ja auch nicht stimmt. So, ne? Also kommt darauf an, um was es geht. Aber ich glaube,
Ja, man
dieses
kann ganz einfach über Migration sprechen.
ja.
Generell das Thema Migration, das ist ein absolutes Schubladenthema. Du wirst sofort in
Ja.
der Schublade, selbst wenn du sagst, naja, wir brauchen eine geordnete Migration, wir müssen gucken, wer in die EU reinkommt, damit wir einfach mal wissen, wer da ist. Allein das ist schon etwas, was dich vielleicht jetzt nicht direkt in diese Nazi-Schublade steckt, aber du wirst auf jeden
Bei
Fall
manchen vielleicht schon.
in eine
Ja.
Schublade auf die sehr, sehr rechte Seite eingeordnet.
Ja.
Und
So.
also.
Und von dem ausgehend, finde ich, hat irgendwie diese Tatsache, dass die Rhetorik der Rechtsextremen in unsere Sprache so Einzug gehalten hat, hat dazu geführt, dass es quasi implodiert. Also dass wir uns dadurch immer mehr auch spalten und uns sozusagen auch Menschen, die eigentlich vorher normal miteinander kommunizieren konnten, es auf einmal nicht mehr können. So. Und das, finde ich, ist eine große Gefahr. Und da sehe ich auch eine große Verantwortung von Politik, die für mich eben nicht zwangsläufig zu jedem Thema heißt, dass jede Partei irgendwie eine andere Körperhaltung einnehmen muss, weil die Tatsache ist einfach, die koalieren miteinander, verdammt nochmal. So, natürlich hat jeder einen anderen Schwerpunkt, aber die sind zusammen, weil sie gemeinsame Lösungen finden. Und da geht es nicht darum, und da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, es geht darum, Kompromisse zu finden, die nachvollziehbar auch kommuniziert werden. Und da geht es nicht darum, dass jeder irgendwie seine Sachen irgendwie zu einem Prozentsatz von, keine Ahnung, 70% durchdrückt. So, und die Frage ist ja jetzt auch, ziehen die Parteien die richtigen Schlüsse daraus? Und das ist das, was mich dann auch traurig, enttäuscht, wütend hinterlässt, weil ich glaube halt nicht. So, und wenn jetzt die FDP zum Beispiel, und ich meine damit, ich will jetzt gar keine Themen, aber wenn die sind jetzt aus den beiden Landtagen, also dermaßen bauchklatschermäßig rausgeflogen. Wenn jetzt der Schluss ist zu sagen, dafür müssen wir jetzt in der Ampelregierung unsere Position noch stärker machen und müssen noch mehr irgendwie, ich glaube nicht, dass die dafür abgewählt worden sind. Ich glaube, die Ampelregierungsparteien sind dafür abgestraft worden, dass sie nicht vernünftig miteinander kommunizieren, dass sie nicht vernünftig nach außen kommunizieren, dass sie nicht einfach gute, verständliche Kompromisse finden und sondern sich immer selbst zerhacken und irgendwie das Miteinander einen größeren Raum einnimmt als die Themen, mit denen sie arbeiten, was ja faktisch nicht immer so ist, aber so kommt's rüber. So.
Ich glaube, sie sind also dafür bestimmt auch abgestraft worden. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch einfach dafür abgestraft worden sind, dass sie gewisse Themen einfach nicht anpacken, weil sie genau wissen, da werden wir überhaupt keinen Kompromiss finden können. Und damit vergraulen wir irgendwie Wählerinnen und Wähler, die sie noch haben. So. Wir hatten das zum Beispiel, als wir über den, ich wollte gerade sagen, den gescheiterten Haushalt, aber man weiß ja gar nicht, über welchen dann.
Ja, über welchen Haushalt reden wir eigentlich?
Genau, also dass man, also diese Lücke, ich glaube, das waren 30 Milliarden, die ja da irgendwie gestopft
60.
werden mussten. 60
Ursprünglich
Milliarden.
Ursprünglich waren das doch mal 60, oder?
Oder über 60 oder sowas. Und ich weiß noch, dass man zum Beispiel das Dienstwagenprivileg oder sowas gar nicht mal angepackt hat. Sowas. Also das waren solche kleinen Sachen, wo man sagt, naja, okay, klar, ich meine, da geht es halt um Klientelpolitik, wollen wir gar nicht machen. Mit den Landwirten, mit Bauern hatte man weniger Probleme, die direkt anzupacken, weil die halt nicht zur typischen Wählerschicht oder sowas gehören. Und das ist natürlich auch beim Thema Migration so. Also, dass es da eine Einigkeit geben könnte, ist eher nicht zu denken bei den drei Parteien, wenn wir die einfach mal programmatisch auf den Tisch legen. Und das ist keine Lösung. Das ist keine Lösung, das ist keine gute handwerkliche Politik, sondern die müssen sich den Problemen stellen, die halt gerade aktuell sind. Das ist die Aufgabe von Politik. Und dann ist ihre Aufgabe und ihre Pflicht auch, da Lösungen zu finden. Und sie sind in einer Koalition und in der Demokratie geht es um Kompromissfindung. Das ist es. Man redet miteinander, man diskutiert, das bessere Argument gewinnt, man muss sich überzeugen lassen, man muss irgendwie miteinander auskommen, miteinander arbeiten. Mal wird das Programm von dem einen vielleicht ein bisschen, kommt ein bisschen mehr durch, mal von der anderen Partei. Also das ist einfach so, das ist ein Geben und ein Nehmen und man muss sich vielleicht auch mal anschauen, mit wie viel Prozent sind denn die Parteien eigentlich gewählt worden? Wie ist denn die Zustimmung jetzt gerade noch? Und dann gucken wir uns, wie du gerade sagst, eine FDP an, die gerade aus zwei Landtagen rausgeflogen ist und die, wenn man sich die Sonntagsfrage anschaut, auch jetzt nicht ganz so toll dasteht. Ja? Und trotzdem hat man das Gefühl, dass eine FDP, aber bei den Grünen ist es ja ähnlich und man kann eigentlich auch bei der SPD sagen, alle probieren, sich ihre Themen irgendwie durchzukriegen und blockieren bei den anderen. Und das Dramatische dabei ist, dass alles öffentlich ausgetragen wird und was ja erstmal gar nicht so schlimm ist. Ich finde ja gut, wenn gestritten wird, ich finde es gut, aber die Politik geht nicht weiter und die Lösungsansätze gehen nicht weiter und alles blockiert und alles stoppt und am Ende passiert nichts. Und das hinterlässt natürlich ganz, ganz viel Frust, um den Bogen nochmal zu schließen, vor allem bei den jungen Leuten. Weil wir reden hier über die Zukunft von den jungen Leuten, die in dem Land keine Perspektive gerade sehen. Ob das die Perspektive ist, die AfD und die BSW zu wählen, lasse ich mal total dahingestellt. Aber vielleicht braucht es diesen Weckruf irgendwie für die demokratischen Parteien, um hier eine Änderung herbeizuführen.
Ja, und ich frage mich halt zunehmend, also die Themen sind das eine, aber jetzt kommt wieder dieser viel zitierte und vielleicht auch schon ausgelutschte Spruch von, wir können die Themen, die wir jetzt haben, nicht mit den alten Lösungsmustern irgendwie bearbeiten. Aber es ist schon so, also was mich gestern halt auch irgendwie beschäftigt hat und mir ist schon bewusst, ne? Ich meine, jetzt hier von meinem Schreibtisch aus mit Blick auf den Hinterhof lassen sich große Reden schwingen, ne? Darum geht es ja gar nicht. Aber es ist einfach wir beschäftigen uns ja nun beruflich auch mit diesen ganzen Fragen und wir beobachten und jetzt mal so Bezug nehmend auf den Titel unseres Podcasts vom Fragen und Zuhören. Da habe ich mich gestern schon gefragt, ne? Und ich weiß nicht, ob ich es besser könnte, aber stellen die Journalistinnen und Journalisten die richtigen Fragen? Stellen die Volksvertreterinnen und Vertreter der demokratischen Parteien sich die richtigen Fragen? Wissen sie eigentlich, welche Antworten sie, also nicht im Sinne von, welche Antworten sie bekommen wollen, das meine ich nicht, sondern welche Antworten wir gerade brauchen? Und die Frage einfach auch deutlich zu machen, so, dass wir auch andere Erwartungen an und das ist jetzt auch schon so oft ausgesprochen worden, aber an die Lösung komplexer Problemlagen haben müssen. Also, dass man einfach auch ein anderes gesellschaftliches Erwartungsmanagement betreiben muss. Ich weiß, das ist echt ausgelutscht. Das wird in jedem, weiß ich gar nicht, ob es so oft erwähnt wird. Aber das ist das, was mich so manchmal verzweifeln lässt. Also, dass ich immer die gleichen Fragen höre, dass ich es echt schon nicht mehr hören kann, wenn jemand das Mikrofon vorgehalten wird und ja, immer diese gleichen Fragen. Hätte das nicht schon vor 10 Jahren irgendwie gemacht werden müssen? Oder was erwarten Sie jetzt von so und so? Oder glauben Sie jetzt, dass so und so? Also das sind für mich keine zukunftsweisenden Fragen. Also zukunftsweisende Fragen, die gehen irgendwie tiefer und die vermisse ich total. Und die Frage ist, worauf müssen wir uns denn vorbereiten? Worauf brauchen wir Antworten? So. Und da kommen wir irgendwie so nicht weiter. Und ich glaube, also ich glaube schon, dass es ein Teil, also ich meine, wir müssen uns ja auch bewusst machen, die jetzt AfD gewählt haben, die haben das wohlwissentlich gemacht, ne? Denen ist klar, dass das eine rechtsextreme Partei ist. Und trotzdem glaube ich, dass es vielleicht zumindest noch einen Teil dieser Wählerschaft gibt, die vielleicht nicht sagen würden, ich bin gegen unsere Demokratie, sondern ich finde die Ampel oder ich finde die Regierungspolitik scheiße. Also ich finde auch, es wird immer in Fragen auch zu wenig differenziert zwischen, ist jemand gegen Demokratie, im Zweifel, weil er oder sie vielleicht gar nicht weiß, was das alles beinhaltet, oder bin ich gegen die aktuelle Politik?
Also das wird oft sehr, sehr oft einfach gleichgesetzt, einfach ohne zu differenzieren, was eigentlich alles Demokratie beinhaltet, also welche Möglichkeiten es da gibt. Also es wäre natürlich zu wünschen, wenn das so ist, also wenn Wählerinnen und Wähler der AfD so differenziert entscheiden könnten. Und was man vielleicht noch dazu gutehalten muss, es gibt ja in den neuen Bundesländern, auch wenn ich das einfach, ich finde es schwierig, neue Bundesländer mittlerweile zu sagen, also so neu sind die auch nicht mehr. Nicht diese demokratische Tradition wie in den anderen Bundesländern, was einfach noch nicht so lange ist, dass es die DDR nicht mehr gibt und dass es deswegen auch nicht die Tradition für diese demokratischen Parteien gibt. Und das ist auch etwas, habe ich jetzt auch, ich glaube, das war auch beim Spiegel oder bei der Zeit, dass das natürlich ein Grund ist, warum es dort mehr Wechselwählende gibt, was einfach nicht so diese Tradition einfach ist. Und das ist ja auch was, das kann ja auch Kräfte freisetzen nochmal. Das heißt, das ist jetzt hier nicht in Stein gemeißelt. Ne? Das ist jetzt nicht so eine SPD-Hochburg, wo man genau weiß, ne? Also das sind alles hier, das ist alles hier Gewerkschaft und die werden alle irgendwie immer SPD wählen. Da muss erstmal richtig was passieren, sondern es kann gut sein, dass es in der nächsten Legislatur komplett anders aussieht. Ja? Dass man dann sagt, naja, das heißt, die Leute kann man überzeugen, die kann man mit guter Politik überzeugen. Wenn Probleme angegangen werden, glaube ich, ist es möglich. Ja? Die auch wieder in das demokratische Spektrum einzuholen. Was mir noch gekommen ist, gestern Abend, das war auch bei Cam Mioska, und du hattest ja vorhin auch schon gesagt mit Thomas de Maizière, also ehemaliger Innenminister, der sich auch gestellt hat und der auch mal nachdenken musste zwischendrin und auch mal gesagt hat, naja, ich habe hier gerade keine Antwort. Ich mag ja sowas. Ich mag das ja wirklich, wenn die auch mal sagen, naja, ich muss jetzt da mal drüber nachdenken. Das ist eine Frage, da habe ich jetzt keine schnelle Antwort drauf. Und ich weiß es leider nicht mehr, wie die Kollegin hieß von der Zeit, die auch auf den Osten Deutschlands so ein bisschen mehr den Fokus
jetzt gestern
legt.
Bei Karin Mioska?
Ja.
Hänel oder so, kann das sein?
Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Sie hat nochmal gesagt, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Der Zeitgeist hat sich vielleicht auch geändert. Wir sind nicht mehr dieses eher Mitte-Links-lastige oder sehr Mittige, wie wir es noch waren mit Merkel, mit großer Koalition, angefangen vielleicht auch noch, wenn wir in die frühen 2000er nochmal reingehen, mit Schröder und sowas, wobei Schröder muss man auch immer gucken, so links war das alles auch wieder nicht, ne? Aber dass es der Zeitgeist sich jetzt so geändert hat, dass wir Mitte rechts rutschen gerade und vielleicht auch einen Ticken weiter rechts abrutschen und dass man sowas auch ein bisschen im Auge behalten muss bei dem Ganzen. Also das ist jetzt vielleicht auch ein Trend, den jetzt die SPD jetzt gar nicht mehr so richtig umkehren kann, sondern da müssen sich etablierte Parteien natürlich auch noch mal ändern, müssen sich auch noch mal anpassen. Und mir kommt dann in Erinnerung, dass die Grünen gesagt haben, naja, für Bundestagswahlen nächstes Jahr, wir sind eine Partei der Mitte. Ja, wir wollen eigentlich den Platz einnehmen, den die Merkel-CDU inne hatte. Ja, da denke ich mir, ja,
Ambitioniert.
ambitioniert. Schauen wir mal, gucken wir mal, wo ihr gerade steht. Natürlich hängt da auch sehr, sehr viel wieder an den Personen. Und da haben wir quasi wieder ein neues Fass, das man aufmachen kann. Mit Habeck, mit Baerbock, mit allen möglichen Kandidatinnen, die da so rumschwören. Ich würde aber gar nicht jetzt so weit gehen. Ich habe nur ich fand diesen Zeitgeist, ich fand es einen sehr, sehr spannenden Punkt, über den, glaube ich, auch gerade relativ wenig nachgedacht wird, sondern eben dieses, naja, die kriegen wir schon alle wieder zurück. Das wird schon nicht so aussehen. Und dann noch ein Gedanke dazu, gerade dieses, ich glaube, dieses Hoffnung Frankreich, so Frankreich als Vorbild, ne, was man da so hatte, naja, okay, hier Le Pen wird sehr, sehr stark werden. Aber wenn es dann drauf ankommt, ne, dann haben wir die ganzen Linken wieder mobilisiert, irgendwie sowas, dann klappt es dann schon wieder, dass man die verhindern kann. Und naja, ich weiß nicht, hat irgendwie nicht so funktioniert, wenn das der Plan
Naja,
war.
und nee, genau, und weil ja vor allen Dingen mehr Leute eigentlich Front National gewählt haben, ne? Also sie haben
Genau.
verhindert, dass sie sozusagen da in entscheidende Positionen kommen, aber sie haben nicht verhindert, dass mehr Leute als vorher Front National gewählt haben. Aber du hast eben gerade ein Wort gesagt, das, glaube ich, total entscheidend ist, ein kleines Füllwort eigentlich, und es ist zurück. Also ich glaube, dass irgendwie dieser Wunsch nach, es soll alles wieder so werden, wie es war, dass der einfach unfassbar groß ist. Und das hat natürlich unterschiedliche Motivlagen, glaube ich. Das hat eine total nachvollziehbare Motivlage von, das Leben ist echt ganz schön anstrengend und es passiert permanent Transformation und ich will einfach mal durchschnaufen und ich will eigentlich, früher war es doch eigentlich ganz schön. Und so, das ist ja erstmal keine Motivlage, die total verurteilenswert ist. Die Frage ist, was macht man damit? Weil ich glaube, wir würden lügen, wenn wir nicht auch sagen würden, dass man manchmal auch das Gefühl hat, so, boah, kann es nicht mal einfacher sein oder kann es nicht mal irgendwie so sein, wie ich das kenne. So. Aber ich glaube, die Frage ist ja, was macht man? Und dieses Zurückwollen zu irgendwas, also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also, wie man deutlich machen kann, dass das einfach auch nicht geht. Es geht einfach nicht. Wir können nicht zurück. Wir müssen uns den Herausforderungen stellen und wir sind alle stärker, wenn wir es gemeinsam tun und wenn wir es demokratisch tun. Und ich glaube, das ist ein Punkt, von dem ich auch überhaupt nicht weiß, wie man das in den Köpfen irgendwie auch auflösen kann. Du hast gerade auch noch mal die Dokumentation, ich glaube, die heißt "Geht unsere Demokratie kaputt" oder so, von Karin Mioska angesprochen. Da waren ja mehrere Interviews und Beispiele, an denen ja, finde ich, auch sehr schön deutlich geworden ist, wie wirr, beziehungsweise wie widersprüchlich auch zum Teil in den Köpfen, was da vor sich geht, ne? Also da wurde eine Frau, die in einer Fabrik arbeitet von einem Unternehmer mit, ich glaube, türkischen Migrationsgeschichte, der diese Produktion aufgebaut hat, so, und die arbeitet da, glaube ich, als Näherin. Und dann mischte sie sich auch ein in Gespräche und sagte, ja, die, und damit meinte sie die Ausländer, benehmen sich ja hier auch so, so würden wir uns nie irgendwo anders benehmen. Ja gut, da habe ich sofort das Bild im Kopf, dass in Spanien irgendwie die Einheimischen auf die Straße gehen, weil sie keinen Bock mehr auf die ganzen Touristen haben, die in Klammern zum größten Teil deutsch sind, wie die sich daneben benehmen, wie die sozusagen überhaupt keinen, nicht mit Anstand sich in einem Gastgeberland bewegen, ne? So, und diesen Widerspruch zu sehen, also ist einfach nur mal wahrzunehmen, dass wir nicht irgendwie besser sind, irgendwie in unserem Benehmen in anderen Ländern, in Anführungsstrichen, so. Und diesen Widerspruch irgendwie einfach zu verstehen und irgendwie auch aus diesem Opferdenken rauszukommen. Ne? Ich meine, es geht nicht nur allen Leuten, sage ich jetzt mal, in den neuen Bundesländern schlechter. So, es gibt auch, also in Landstriche in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, in Hessen, ey, da gibt es auch Armut. So, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es grundsätzlich und per se allen Leuten in ostdeutschen Bundesländern schlechter gehen würde als im Westen. So. Und
Ja, ich verstehe total, was du meinst. Man muss natürlich alles immer in Relation auch betrachten, ne? Also
genau,
was ist
voll.
das? Wie sind die Lebenserhaltungskosten irgendwie? Was muss man da noch alles irgendwie? Wie hoch ist mein Gehalt, aber zu meinen Ausgaben in Relation gesehen und sowas? Natürlich ist es, wenn es eine gefühlte Armut da ist, dann hilft den Leuten natürlich auch nicht, wenn man weiß, in Schleswig-Holstein geht es
Nein,
Leuten auch schlecht.
das stimmt.
Aber natürlich hilft auch mal so diese Betrachtungsweise, hey, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Das hilft natürlich auch wenn das jetzt ganz platt mal gesagt ist, auch gar nicht so, auch weiter. Mir ist gerade was noch eingefallen, dass du gesagt hast, dieses Gemeinsam und dieses Zurück. Haben wir vielleicht dieses Gemeinsam verlernt? Weißt du, also dieses, schauen wir mal an, wie wird gearbeitet? Ja, wir arbeiten im Homeoffice viele. Wir arbeiten nicht mehr in Teams zusammen. In der Produktion ist es nicht mehr die, ich sage jetzt mal, die Mitarbeitenden von BMW, die in der Produktion stehen, sondern es sind einfach viele Zeitarbeitsfirmen, die dann unterschiedlichst irgendwie sowas zusammen stecken. Wir haben Plattformökonomie, wo es einfach kein Gemeinsam mehr gibt, nichts über Gewerkschaften verbunden ist, sondern alles irgendwie Leute, die nur auf sich schauen. Wir gucken uns die Vereinsstruktur in Deutschland an, die extrem rückläufig ist. Die Mitgliederzahlen gehen einfach zurück, bürgerschaftliches, ehrenamtliches Engagement geht zurück. Wir schauen uns Kirchenaustritte an und das geht über jede Konfession hinweg. Generell der Zuspruch zu Religion und zu Kirche geht zurück und das sind natürlich alles Ankerpunkte, die uns festhalten in dieser unglaublich schneller werdenden Welt, ja, die uns irgendwie so einen Halt geben. Und ich glaube, das ist was, was viele als dieses irgendwie, dass sie eben nicht mehr diese, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, dieses Gefühl haben, verloren zu sein, weil sie eben diese Punkte nicht mehr haben und dieses gemeinsame, das Gemeinschaftsgefühl einfach nicht mehr haben. Wenn du am Wochenende mit deinem Verein unterwegs bist, wenn du wegen mir in der Kirche bist, wenn du dich für ein Projekt engagierst und sowas, hast du ein ganz anderes Gefühl und kannst dann wieder deine Woche anders bestreiten. Natürlich gibt es immer noch sehr, sehr viele Leute, die das machen. Das möchte ich jetzt nicht irgendwie runterspielen. Trotzdem sehen wir die Zahlen, die einfach rückläufig sind und deswegen vielleicht als These mal in den Raum gestellt, ne? Vielleicht können wir dieses Gemeinsam gar nicht mehr. Und es zeigt sich eben auch in der Politik, dass wir dieses
Ja.
Gemeinsam nicht mehr können.
Ja, nee, also das ist ja zum Beispiel auch das große Thema hier von Berthold Vogel, ne? Kurzer Werbeblock für den anderen Podcast, den ich begleiten darf, wir leisten uns Gesellschaft. Das ist ja die Frage, so Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen und die Bedeutung von sozialen Orten. Und auch, er hat ja jetzt, haben wir schon aufgenommen, kommt demnächst, eine Folge zum Thema Einsamkeit und Ressentiment, ne? Also das sozusagen aus Ermangelung von sozialen Orten und zunehmender Einsamkeit, was ja auch ein hochpolitisches Thema ist, sozusagen eben auch Haltungen sich verändern, Ressentiments entstehen, antidemokratische Entscheidungen auch hervorrufen, weil sozusagen dieses Gefühl der Gestaltbarkeit des eigenen Lebens abnimmt. Ne? Und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Also das ist ja letztendlich dann der soziologisch entscheidende Punkt, dass irgendwie in diesem, ja zum Teil ja auch Verwirrung und Überforderung mit unserer Welt auch das Gefühl abnimmt, ich kann mein eigenes Leben gestalten, sondern ich bin abhängig von politischen Entscheidungen, die ich vielleicht auch nicht mehr verstehe, die mir zu kompliziert geworden sind. Ich sehe aber irgendwie, in meinem Geldbeutel wird es weniger. Mein Produktionsstandort soll vielleicht geschlossen werden, obwohl doch angeblich irgendwie bestimmte Branchen boomen oder wie auch immer. So. Und das ist ja das, worin auch sowas entsteht und was dann, glaube ich, irgendwie dass sozusagen die Spitze obendrauf setzt, ist dann ja die Verselbstständigung einer Kommunikationsblase, die man überhaupt nicht mehr sozusagen, also ist jetzt ein falscher Begriff, aber unter Kontrolle hat. Also diese Kommunikationsblase, in der eben einfach gesagt, nee, ist das jetzt Journalismus oder Aktivismus? Nee, ist Aktivismus, wenn man Fakten sagt. So. Oder wo einfach permanent echte Fakten negiert werden, ignoriert werden, geleugnet werden. Und das ist ja eine Riesenblase, die da in, oder ja, eine riesen Käseglocke, die da irgendwie entstanden ist, aus der du die Leute ja fast gar nicht mehr rausbekommst, weil es Gehirnwäsche ist.
Ja. Übrigens noch Berthold hört uns ja immer, deswegen liebe Grüße. Freue mich sehr. Grüße gehen raus, können wir auch mal sagen, ne?
Ja.
Was du gerade gesagt hast, naja, auch mit dem Geldbeutel und sowas, ne, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich vermische manchmal so ein bisschen wenn wir telefonieren und wenn wir Podcasts aufnehmen.
Ja, ich auch.
Aber das haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen. Ich glaube, diese Tendenzen, die wir jetzt in der Gesellschaft sehen, die wir jetzt mal auf einem Wahlergebnis sehen, die waren auch in den letzten Jahren schon da. Die kommen nicht von einem Tag auf den anderen, sondern sowas entwickelt sich über die letzten Jahre und es ist auch nicht erst, seitdem die Ampel regiert. Also das war auch schon vorher da. Wir hatten vorher auch schon extreme Parteien, die auch Zulauf gefunden haben. Aber was man da vielleicht als den Unterschied nochmal wahrnehmen kann, eine wachsende Wirtschaft, eine funktionierende Wirtschaft, wenn die Leute Geld in der Tasche haben, und wenn es perspektivisch mehr wird und wenn man genau weiß, hey, das wird in den nächsten Jahren eigentlich noch besser werden und ich kann Pläne machen, ich kann meine regelmäßigen Urlaube machen, ich kann mein Häuschen abzahlen, ich kann schön wohnen, ich kann mir leisten, was ich möchte und dieses Aufstiegsversprechen, was wir ja immer irgendwie noch mitbekommen haben, wenn das alles da ist, das täuscht einfach, sagen wir es mal so, es täuscht über viele Probleme hinweg. Der Fokus bleibt nicht bei der Politik dabei, sondern wenn es einem wirtschaftlich gut geht, dann ist das okay so. Und dann sollen die da machen, was sie wollen, solange sie da jetzt nicht zu viel irgendwie, ich sage es beim Mist bauen, dann ist das alles noch in Ordnung. Das war nur, wenn ich mir einfach so ab den 2000er einfach mal anschaue, ne? Irgendwie 16 Jahre Merkel-Regierung. Naja, in dieser Zeit war halt auch einfach. Uns ging es gut, ne? Wirtschaft lief, Wirtschaftswachstum war da, Energiepreise waren sehr gering, super für die Wirtschaft, alles ging irgendwie bergauf und man hat, und das, was du vorhin gesagt hast, was man nicht eigentlich immer sagen sollte, aber man hat einfach sehr, sehr viel verschlafen in der Zeit und sehr viel nicht wahrhaben wollen, dass es dann eigentlich schon da ist und dass es dort angefangen hat. Ja.
Ja, was machen wir denn jetzt? Also das waren jetzt unsere ersten natürlich auch zum Teil noch sehr emotionalen Gedanken zu den zwei Landtagswahlen jetzt gestern am 1. September. In, ich glaube, 3 Wochen ist es, ne?
Drei Wochen
Ist
ist
die
dann
nächste,
Brandenburg.
ist die dritte Wahl in Brandenburg. Und ich glaube, es Also man sagt jetzt immer nicht, jetzt muss was passieren. Das ist sozusagen, haben ja auch ganz viele gesagt, das ist jetzt eine Zäsur. Ja, aber was genau ist die Zäsur? Und was ich glaube, ich vermisse, ist dieses, dass also sowohl, dass die Regierung und also wenn wir jetzt nach so Verantwortlichkeiten gehen, also dass die Bundesregierung schon auch zeigen muss, dass sie irgendwie auch menschlich und kollegial miteinander umgehen, weil ich glaube, das ist ja letzten Endes, wenn die schon uns das Gefühl vermitteln, sie können nicht mehr menschlich und kollegial und fair und trotzdem zielorientiert miteinander umgehen und es aber von allen anderen in der Gesellschaft erwarten. Also das ist ja auch ein Widerspruch. Also und ich glaube schon ja auch, dass ja wir alle natürlich gefragt sind. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, es gibt nicht die eine Lösung, aber ich glaube, dass wir an einem ziemlichen Scheideweg stehen, wie wir Gesellschaft verstehen. Also wie was wir auch glauben, einfach so haben zu können. Also so, was heißt das eigentlich, dass ich Teil dieser Gesellschaft bin?
Was
So.
heißt das eigentlich, dass ich Teil dieser Gesellschaft bin? Was heißt eigentlich Demokratie? Und Demokratie ist keine Einbahnstraße. Demokratie ist nichts, wo man
Ah,
sagt,
jetzt kommt das Phrasenschwein.
jetzt kommt das Phrasenschwein. War gar nicht beabsichtigt gerade. Aber es ist einfach nicht so, dass man das. Jetzt muss
Nein, du
ich
hast ja
aufpassen,
recht.
keine Phrasen zu
Nein,
verwenden.
ich habe bestimmt schon 5 Phrasenschweine
Aber
gefüttert.
die sind voll bei mir schon. Aber einfach wir sind Teil davon, wir müssen daran mitarbeiten. Und wenn du sagst, naja, in 3 Wochen ist die nächste Wahl, dann sind das nicht mehr viele Tage und der erste Tag ist schon verloren gegangen, wenn man sich anguckt.
21. Ja.
Ja, danke. Und dann sind es jetzt nur noch 20, weil der eine Tag, da ist schon mal nichts passiert und es wurden die falschen Schlüsse gezogen. Ja? Und das hat natürlich eine Signalwirkung, wie auf diese beiden Wahlen reagiert wird. Und vielleicht ist das Signal, okay, die haben es immer noch nicht kapiert. Ja? Und das wäre natürlich das fatalste Signal, was das nochmal sein könnte. Vielleicht gibt es auch nochmal die Bewegung in die andere Richtung. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich glaube, ich habe meinen Optimismus in die Richtung, dass es dann doch irgendwie geht und die Vernunft der Menschen und dass wir was ganz Tolles haben mit unserer Demokratie. Es bröckelt gerade bei mir so ein bisschen, auch wenn ich das immer ganz, ganz schwierig finde, wenn man irgendwann mal den Glauben an etwas verloren hat, dann den wieder zurückzubekommen. Aber da geht es den Leuten, glaube ich, ähnlich.
Naja, ich glaube einfach, dass es noch mehr Anstrengung bedarf, zu sagen, also nicht immer nur, ja, die Demokratie ist toll, sondern was heißt das eigentlich? Was heißt es ganz konkret, dass wir in einer Demokratie leben? Und natürlich heißt es für uns auch, dass wir genau diese anderen und aus meiner Sicht unschönen Meinungen und falschen Meinungen auch aushalten müssen. Das ist ganz klar. Das geht ja irgendwie in beide Richtungen. Aber dass man immer wieder auch deutlich macht, was heißt das eigentlich, in einer Gesellschaft zu leben, die grundsätzlich erstmal jeden Menschen als mit gleicher Würde betrachtet, dass grundsätzlich erstmal jeder Mensch das Recht hat, hier ein lebenswürdiges, ja, ein würdiges Leben zu führen, dass wir Krankenversicherungen haben, dass wir ein Sozialsystem haben, das natürlich an vielen Stellen verbesserungswürdig ist, aber wir haben ein Sozialsystem, wir haben eine Gesundheitsversorgung, die natürlich auch verbesserungswürdig ist, aber zum Teil, also es gibt wenig andere Länder, in denen ich krank werden möchte. So, trotzdem auch immer wieder die Größe zu haben, in andere Länder zu gucken und zu gucken, Mensch, die machen es wirklich besser. Was können wir denn, wie können wir das denn uns vielleicht daran orientieren? Was können wir denn übernehmen? Und auch nicht zu stolz zu sein, zu sagen, in Deutschland läuft sowieso alles am supertollsten. Und auch diese Arroganz an manchen Stellen zu legen, sondern wirklich im Sinne der Frage, wie schaffen wir für die Zukunft ein würdiges Leben für alle mit der Herausforderung, dass sich unser Klima verändern wird, mit der Herausforderung, dass wir es wahrscheinlich mit mehr Kriegen zu tun haben werden, dass es Herausforderungen gibt. Aber wie gestalten wir das für die Zukunft? Und was sind da eigentlich die entscheidenden Fragen? Und dann vielleicht auch mal, ja, diese kleinen Kämpfe, diese unwürdigen Kämpfe, finde ich auch,
Ja.
beiseite zu lassen und mehr Kompromiss- und Kommunikationsfähigkeit an den Tag zu legen und Prozessfähigkeit an den Tag zu legen.
Ja, weißt du, dass unsere Demokratie, unser System ist nicht perfekt. Das sage ich gar nicht. Da muss dran gearbeitet werden und da muss sehr, sehr viel noch dran gearbeitet werden. Es muss vielleicht mehr wieder die Bürgerinnen und Bürger in den Blick nehmen und die müssen auch mitarbeiten und dann nehme ich uns auch mit rein. Ich frage mich nur mal, was ist die Alternative? Nennt mir eine Alternative zur Demokratie, in der ihr gerne leben möchtet. Wenn ihr die Demokratie ablehnt, dann möchte ich die Alternative hören. Und die höre ich nicht. Und ich glaube nicht, dass Leute gerne in einer Diktatur leben möchten. Leute, die
Wenn
das
Sie
sagen,
wüssten, was das heißt,
wenn
wenn
sie
Sie
wüssten, was
wüssten, was
das
das
heißt,
heißt.
wenn sie da Erfahrung hätten. Und natürlich wird vielen wieder gesagt, naja, hier bin in der DDR groß geworden und alles Mögliche. Ja, und dieses Bild von früher in der DDR wird auch sehr verzerrt durch sehr viele Filme, die wir immer wieder anschauen irgendwie und die dann immer wieder gezeigt werden. Und dann über so ein paar Leute, die sagen, naja, hier DDR war doch alles gar nicht so schlimm. Niemand will die DDR zurück. Es gibt vielleicht ein paar, wo niemand, will ich auch nicht sagen, gibt bestimmt ein paar, die das irgendwie wollen, aber wenn man das einfach mal wenn man vergleicht, was Menschenrechte angeht, was einfach dann, ich weiß nicht, also ich will die Alternative von den Leuten hören, die sagen, sie sind gegen die Demokratie und da habe ich bis jetzt noch nichts gehört, von dem sie wüssten, was das bedeutet. Und was ein Leben darin bedeutet und was Zukunft darin bedeutet, was Kinder aufziehen darin bedeutet, was Perspektiven generell für Kinder sind in der Diktatur. Das ist,
Martin,
genau.
wir werden das weiter beobachten. Wir strengen uns an und Ja,
Wie
versuchen
geht's?
Fragen zu
Ja.
stellen, versuchen Gedanken auszusprechen und
Ja.
natürlich auch völlige unfertige Gedanken und sicherlich auch manchmal übers Ziel geschossen und sicherlich vielleicht auch
Absolut.
manchmal naiv und vielleicht auch manchmal arrogant. Mit Sicherheit kann man auch uns oder mir das vorwerfen, aber
Du mir auch. Aber darum geht es
ich
doch.
glaube,
Also, weißt du, darum
ja.
geht es. Das ist ja eigentlich, ist das die kleinste Form von unserer Demokratie hier gerade. Wir denken zusammen, wir versuchen gemeinsam Gedanken zu entwickeln. Und manchmal sind da Sachen dabei, die sind wirklich gut. Manchmal sind Sachen dabei, da verrennen wir uns beide auch total. Ich finde, wir hatten schon auch gute Gedanken zusammen.
Das stimmt.
aber das, weißt du, darum geht es
Definitiv.
ja. Wir einfach mal Gedanken austauschen und einfach mal die ganzen, lass mal die ganzen, Rahmenbedingungen einfach mal weg, sondern wirklich mal frei denken und drüber diskutieren. Und genau das wünsche ich mir eigentlich auch, dass lösungsorientiert gedacht wird. Und ja,
Und
dass
das
das
wird ja an
angepackt
vielen
wird.
Stellen, ne? Das wird
Muss
ja
man
an
auch
vielen
sagen.
Stellen
Muss man auch sagen, ja.
und ich finde, das zu einer, das vielleicht irgendwie auch dieses, also was ja schon auffällt, dass auch in jeder Doku, das ist vielleicht nur mal ganz letzter Gedanke, irgendwie, und in vielen, ja, also dass man merkt, dass auch unsere Medien schon bemüht sind, die sogenannten guten Beispiele zu allem auch immer mal wieder zu präsentieren. Aber ich glaube, es reicht nicht, mal hier und da ein gutes Beispiel zu kommunizieren, sondern auch hier braucht es, glaube ich, eine kleine Kampagne, irgendwie XY ist toll oder wir sind das und das oder. Also das ist natürlich auch schön, aber ich glaube, auch das muss irgendwie noch viel größer sein. Also, dass es nicht nur einzelne Beispiele sind, sondern dass das wirklich auch etwas ist, was unsere Gesellschaft ausmacht. Also wirklich auch das unser starkes Fundament ist, dass es ganz viele engagierte Menschen gibt, dass die, ich meine, das haben wir ja jetzt gesehen bei den Anfang des Jahres, bei den Demonstrationen, als diese Recherchen veröffentlicht wurden. Also es gibt ja ganz viele, die im ganz klein wie im Großen irgendwie dazu einen Beitrag leisten. Und ich glaube, dieses, ich mag nicht mehr in so, das sind gute Beispiele. So, das muss größer sein. Das muss größer werden. Das muss selbstverständlicher sein und nicht irgendwie so, ach ja, und hier haben wir den vorbildlichen Unternehmer und hier haben wir die vorbildliche Unternehmerin und hier haben wir irgendwie die Engagierten, sondern das ist, also das ist auch wichtig. Ich will das jetzt überhaupt nicht negieren, aber ich glaube, das muss einfach so, dass das irgendwie unsere Gesellschaft auch ausmacht und dass das unser Fundament ist und dass du Anker Plätze hast, dass du irgendwie weißt, ah ja, es ist gar nicht alles irgendwie furchtbar, sondern es gibt ganz viel, wo ich andocken kann, wo ich meinen Anker auswerfen kann. Und das ist nicht weit. Ich muss keine großen Hürden dafür überwinden. So, das Wort zum Montag.
Ja, bleiben wir mal
Ach.
vorsichtig optimistisch, ne? Ja.
Ja. Ich glaube, im Moment bin ich noch mitten im Verdauungsprozess, wobei, wie gesagt, es war ja erwartbar. Martin, wir bleiben am Ball.
Wir bleiben am Ball. Wir hören uns bald wieder und
Auf jeden Fall.
mal
Wir
gucken, was
sehen
sich
uns
bis
auch bald
dahin.
wieder.
Wir sehen uns auch bald wieder, was sehr, sehr schön ist. Wir arbeiten auch bald wieder zusammen, was
Ja,
auch sehr, sehr
genau.
schön ist.
Sprechen wir eigentlich
Und
ständig, aber also
genau, und
wir
wir
arbeiten jetzt auch
werden,
mal wieder bezahlt zusammen.
genau, und wir werden auch gucken, dass wir auch die nächsten Aufnahmen, das war natürlich jetzt irgendwie auch so eine besondere Folge, wie du auch gesagt hast
Ja.
gerade. Also der Eindruck von gestern Abend, der musste jetzt einfach mal raus und der
Aus.
hatte sehr, sehr viele Ausprägungen, muss man sozusagen. Wir gucken auch, dass wir die nächsten Folgen wieder eher unter eine Fragestellung packen.
Das hast du jetzt beschlossen. Ist ja
Nee, das
interessant.
hatten wir ja schon mal besprochen. Und mal gucken, da wird noch einiges kommen. Schauen wir mal.
Auf jeden Fall. Wir haben die Freiheit, uns das selber alles zu gestatten. Und mit fast niemandem rede ich lieber über solche Themen als mit dir, Martin. Ich danke dir herzlich für die, ja, kontinuierliche Inspiration und den Austausch.
Danke, danke dir auch. Und so ist es, wenn man mal sagt, komm, wir machen heute mal ein bisschen kürzer. Ja.
Genau, sind wir auch bei einer Stunde.
Genau,
Martin,
danke dir, liebe
tschüss.
Julia. Danke dir. Mach's gut, ciao.
Tschüss.
Ciao.